Das ist der Project Bay Podcast. Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall.
Lieber Nico, ich freue mich auf eine neue Folge mit dir. Schön, dass du mich wieder eingeladen hast, mit dir über Project Bay, über Workations zu reden.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und ja, vielen Dank, Birgit. Das wird eine richtig spannende Folge heute.
Das wird eine spannende Folge. Wollen wir schon mal so ein bisschen teasern, über welches Thema wir später sprechen?
Können wir auf jeden Fall. Ich habe, keine Ahnung, jetzt in den letzten 2-3 Monaten wahrscheinlich irgendwie mit 300 Unternehmen gefühlt gesprochen und das Thema war immer dabei, Teaser. Da geht es einfach darum, welche rechtlichen Rahmenbedingungen brauchen wir denn, wenn wir in die Zukunft der Arbeit laufen wollen. Und da gibt es viel zu reden und viel zu klären. Und da freue ich mich, dass wir da heute den Spitzengast dazu haben.
Wir haben einen Spitzengast dazu und ich bin auch froh, dass du mit Unternehmen sprichst, weil man denkt in dieser Bubble immer, ah ja, die Leute, die Workation machen, das sind so digitale Nomaden. Die wohnen in einem Wohnmobil, die haben ein Surfbrett hinten drauf und eine Yogamatte und die reisen so durch die ganze Welt und sind mal hier, mal dort und so gefühlt 3 Stunden am Tag und 8 Stunden der Nacht wird gearbeitet und der Rest surfen, Yoga, feel free. Das ist aber ja nicht die Realität und was wir brauchen, was wir machen möchten, was ihr auf der Agenda habt, ist eben wirklich Workation für jeden möglich zu machen und deswegen sind diese Gespräche so wichtig. 200, 300 Unternehmen, das heißt, du bist auch wieder gut rumgekommen. Bist du denn gerade beseelt von einem neuen Project Bay Ort, den du uns vielleicht auch noch vorstellen magst?
Ja, das war ja der Plan eigentlich, ne, dass wir sowieso jetzt im ersten Jahr pro Monat einen Standort quasi eröffnen. Das hat auch ganz gut geklappt. Und tatsächlich haben wir jetzt in der letzten Woche am Montag haben wir Sylt eröffnet. Das stand schon länger auf der Agenda, ist jetzt aber auch eröffnet worden. Das war natürlich toll, weil wir da irgendwie auch in den Eröffnungskriterien das gute Wetter dabei hatten. Und ich tatsächlich, darf ich gar keinen verraten, als Rüganer und ne, da verteidigt man ja immer so seine Heimatinsel, zum zweiten Mal auf Sylt war, aber so zum ersten Mal richtig mit genießen. Mhm. Das war ein ganz toller Tag. Und dann haben wir eine mega neue Nachricht und das ist, dass wir jetzt auch in Städten zu finden sind. Wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, war das jetzt das Announcement gemacht, dass wir zum ersten Mal dann auch in Dresden sind. Dresden ist der erste Standort, wird auch im Juni direkt dann schon eröffnet. Das heißt, wir gehen jetzt auch in die Städte, weil wir einfach sagen, alle, die flexibel arbeiten wollen und an ihren Sehnsuchtsorten arbeiten wollen, nach Strand und Berge. Und ich kann es selber sagen, als ich als alter Dorfi von der Insel weg bin, in die Stadt hinein, wollte ich, da wollte ich nach London, Paris und Berlin. Ja. Und da wollte ich nicht auf die andere Insel. Und deswegen sind wir jetzt in Städten und werden auch da weitere Städte folgen.
Das passt jetzt super gut, denn wir hatten gestern auch das Thema, dass wir gerne dieses Jahr Urlaub in Städten machen möchten. Und wenn man auf 2 Dörfern lebt, dann ist die Sehnsucht nach Paris da, die Sehnsucht nach Hamburg, die Sehnsucht nach Dresden, dem Elbflorenz. Also von dem her toll, dass wir das machen können. Aber ich lasse dich jetzt noch nicht in das Interview mit deinem Gast, bevor du nicht ein bisschen was über Sylt erzählst. Denn Sylt ist definitiv, das muss ich dir leider sagen, auch als Rügener, Sylt ist einer der Sehnsuchtachte in Deutschland. Deswegen gehen wir da noch mal ganz kurz rein. Wo ist denn dieser Project Bay auf Sylt? Denn Sylt ist groß.
Ja, genau. Also ich kenne mich jetzt natürlich auch besser aus und ich muss sagen, ich bin ja eigentlich, habe ich mir gedacht, ganz gut in Geografie, aber wusste gar nicht, wie nördlich Sylt ist. Ich hätte das einfach westlich von Schleswig-Holstein angesiedelt, aber dass das so nordwestlich ist, das hätte ich nicht gewusst. Rantum, also von Westerland, irgendwie eine 10-minütige Busfahrt. Das ist wirklich toll. Man kommt wirklich mit den Öffis von Berlin, Hamburg, easy mit der Bahn nach Westerland, ne? Und dann von Westerland fahren auch regelmäßig. Also ist jetzt nicht, Achtung, ihr müsst unbedingt zu der Location und fährt alle 2 Stunden mal der Bus, sondern das ist wirklich in hoher Frequenz. Ich glaube, alle 20 Minuten war das, also passte genau mit dem Zug von Westerland, 10 Minuten Busfahrt nach Rantum, die Syltquelle. Und das Gebäude kennt man eigentlich, wenn man auf Sylt mal war. Ist da sehr, sehr markantes Glas-Café auch oben und unten ist dann der Coworking-Space und unser Partnerhotel ist eben genau in Westerland dann auch, ne? Das Wind-Strandhotel.
Und was würdest du sagen jetzt von der Syltquelle bis zum Strand, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne dieses Bild wahr machen, was es von euch gibt, so mit der Schreibtisch, der dort steht und ich habe die Füße im Wasser. Wie lange laufe ich jetzt realistisch von der Syltquelle vom Project Bay Coworking Space, bis dass ich dann am Strand bin?
Ja, das habe ich natürlich gemacht, ne? Also ich sollte da ja auch wieder irgendwas erzählen und habe gedacht, vorher bin ich mit dem einen Gast, sind wir noch zum Strand gelaufen. Also tatsächlich ist es so, dass du zwei Seiten der Insel hast und auf der einen Seite Richtung Festland hin ist auch noch ein bisschen Wasser und da bist du innerhalb von 100 Metern und weil die Insel jetzt ja nicht so breit ist wie Rügen, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, bist du in 500, 600 Metern dann quasi auf der anderen Seite und da ist richtig dieser Nordsee riesenbreite Strand, an dem wir dann da noch ein bisschen lang spaziert sind. Also beides höchstens 5 Minuten.
In Rantum ist die Surfschule. Also wer seinen Surfschein machen möchte und übrigens auch nicht nur bei schönem Wetter, sondern richtig auch mit ein bisschen was Wind, kann ich das empfehlen, das zu kombinieren und seinen Surfschein doch zu machen. Ich habe es meinen auch damals doch gemacht. Es war eine sehr spannende Zeit. Okay, also dann reisen wir jetzt gedanklich weiter von dem schönen Sylt zu den Project Bay Online-Aktivitäten. Ich möchte gerne für die Hörer noch mal ein bisschen festhalten, wo man dir folgen kann, wo man euch folgen kann. Du hast es gerade gesagt, es war auf Social Media zu sehen. Welche Social-Media-Kanäle betreibt ihr aktuell?
Naja, also dadurch, dass wir ja gesagt haben, dass wir Richtung Unternehmen gehen, ist LinkedIn natürlich auch ein Must-Have. Da sind wir mit unserem Project Bay-Account vorhanden und dann gibt es jetzt tatsächlich auch einen Global Account auf Instagram, den wir gerade jetzt neu gemacht haben, weil wir einfach die 4, 5, 6 Standorte, die es schon gab, dann letztendlich dann zusammengelegt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt auch eine Community aufbauen, also nicht nur in Anführungsstrichen schöne Arbeitsorte, sondern die Orte halt auch miteinander vernetzen. Deswegen gibt es auch einen Insta-Account, der heißt Project Bay Vacation, wenn ihr das eingibt.
Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, rein in die neue Folge. Und rein in das Gespräch über das Thema, was die Arbeitgeber umtreibt.
Du hast eigentlich schon die perfekte Brücke geliefert, weil eigentlich hätte man bei Surfer weitermachen können. Nämlich der Tobias, der heute bei uns ist. Irgendwie habe ich das Thema als allererste Info damals über dich bekommen, Tobias, und habe gedacht, Mensch, also wenn jetzt die Leute, die über das Thema rechtliche Rahmenbedingungen Bescheid wissen, auch noch Kitesurfen gehen, dann ist ja hier irgendwie verändert sich die Welt wirklich ganz stark. Lass mich ganz kurz einleiten, bevor ich zu Tobias komme. Wir haben ja auch ein bisschen gesagt, du hast es, Birgit, gerade angedeutet, wir wollen ja mit dem Podcast nicht nur Project B vorstellen, sondern tatsächlich sehen wir, dass es große Unsicherheiten gibt zwischen Unternehmen und wie die Zukunft der Arbeit aussieht und zwischen Mitarbeitenden und was die gerade tun, beziehungsweise was sie sich wünschen. Und genau in diese Unsicherheit wollen wir rein und laden dann eigentlich immer entweder Unternehmensvertreter ein und sagen, na, was ist denn eure Idee, wie macht ihr das eigentlich? Oder wir laden halt Mitarbeitende ein und sagen, Mensch, du hast große Freiheiten und was wünschst du dir? So, dass einfach, dass wir aus diesen Erfahrungen dann lernen und da diesen Austausch, also ohne zu sagen, hey, so muss es sein. Und diese Freiheit haben wir bei diesen ganzen Diskussionen. Und heute kommen wir zu einem Thema, wie ich schon gesagt hatte, auf unternehmerischer Seite ist da häufig das Thema, wie mache ich das eigentlich, welche rechtlichen Rahmenbedingungen, woran muss ich eigentlich denken? Und jagte mir, bis ich Tobias kennengelernt habe, immer Gänsehaut ein. Aber jetzt weiß ich ja, dass ich Tobias fragen kann und weiß, dass er das auch schon ein paar Mal gemacht hat. Deswegen bin super happy, Tobias Preising, dass du heute bei uns bist. Die erste Frage geht meistens in die Richtung, dass du dich einfach vielleicht mal vorstellst und was dein Leidenschaftsthema ist. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist und vor allen Dingen, was dein Leidenschaftsthema ist.
Na klar, sehr gerne. Also bei meinem Leidenschaftsthema wart ihr schon. Das ist tatsächlich das Kitesurfen. Ich würde auch liebend gerne mit euch beiden über das Kitesurfen reden, eine Stunde. Aber heute reden wir über mein zweites Leidenschaftsthema. Ich bin Rechtsanwalt, ich bin Partner bei der KPMG, dort in der Steuerabteilung und berate hauptsächlich Unternehmen zu dem Thema International Remote Work. Also virtuelles, internationales Arbeiten über Grenzen hinweg. Im Prinzip genau das, was ihr gerade besprochen habt und das, was im Moment alle umtreiben.
Und was war zuerst da? Kitesurfen oder Anwalt?
Tatsächlich war Kitesurfen zuerst da. Ja. Und Kitesurfen wird sicherlich auch, wenn ich den Anwaltsberuf irgendwann an den Nagel hänge, mich weiter begleiten.
Tobias, du hast jetzt gerade gesagt KPMG. Da möchte ich doch gerne jetzt auch noch mal ein bisschen was für die Hörer liefern. Was ist der ursprüngliche Job einer KPMG? Was macht ihr?
Die KPMG ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Hause aus. Das heißt, in erster Linie hilft die KPMG Unternehmen dabei, Jahresabschlüsse zu erstellen beispielsweise, ist also der Wirtschaftsprüfer für Unternehmen. Daneben hat die KPMG noch eine Sparte, das ist die Steuerberatung, berät also große internationale Unternehmen in allen steuerlichen Dingen. Und dann gibt es noch eine Beratungssparte, das sind so klassische Unternehmensberater. Also eigentlich bietet die KPMG als eine der Big Four die Bereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und klassische Unternehmensberatung an.
So, Nico, und kannst du mir jetzt mal sagen, wie das zusammenkommt? Hättest du vor einem Jahr damit gerechnet, dass sich bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft jemand mit dem Thema Workation beschäftigt und den rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sich das für Arbeitgeber ausgeht?
Na, jetzt, wo du es fragst, ne, ist natürlich, also ich bin super glücklich, dass das so ist.
Ich auch.
Aber natürlich, also definitiv hätte ich nicht damit gerechnet und gerade jetzt eben nochmal sympathischer Kitesurfen war zuerst da. Das ist, glaube ich, auch, ich meine, ich bin ja sowieso ein Fan von Perspektivenvielfalt, ne, und so ein bisschen dieses Vorurteilsding so auflösen, ne, aber das, wir haben uns ja jetzt auch schon ein, zwei Mal getroffen, das muss, ich finde ich einfach gut, dass man an so einem Tisch oder wie wir bei der Vacation Live Konferenz ja auf Rügen uns da auch kennengelernt haben, in so einem Rahmen dich kennenlernst und dann merkst, du kannst trotzdem die großen Themen lösen, gemeinsam lösen. Ne? Und das ist eben ein Problem, wenn wir Flexibilität fördern wollen, musst du genau die rechtliche Perspektive eben reinnehmen. Aber ja, klar, war ich überrascht.
Ich war ehrlich gesagt, Birgit, selber überrascht, dass das Thema zu uns gekommen ist. Das wäre es vielleicht ohne Corona auch nicht, aber genau wie alle anderen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Deutschland und auf der Welt haben auch wir plötzlich erfahren, dass die Bedürfnisse von Unternehmen, ja auch von uns selber, sich mit dieser Corona-Pandemie einfach komplett geändert haben. Und dieses Thema, dass man erstmal in Deutschland im Homeoffice arbeitet und dann vielleicht noch in anderen Ländern im Homeoffice arbeitet und das dann noch weiterdenkt und sagt, das mache ich jetzt nicht alleine, das möchte ich vielleicht auch im Team machen und dass sich darum quasi eine ganze Infrastruktur bildet, die dazu Angebote schaffen, das ist ja neu. Und da ist Nikos Punkt, finde ich, auch ganz, ganz wichtig und bemerkenswert. Das Thema ist so neu, wenn wir dafür Lösungen finden wollen, dann können wir das nur gemeinsam. Und das können nur Unternehmen oder Unternehmer wie Nico, die mit frischem Blick und Kreativität da reingehen. Und auf der anderen Seite aber eben auch Unternehmen wie die KPMG, die mit sehr viel rechtlicher Expertise und Erfahrung da reingehen. Weil, und auch das hattet ihr am Anfang schon, das ist eben nicht nur ein Thema für den Surfnomaden, der oder die wir alle gerne wären vielleicht, sondern das ist genauso ein Unternehmen für die großen, so ein Thema für die großen DAX-Unternehmen.
Kann ich dich noch eine Frage zu deinem Mitarbeiterdasein, kann ich dir die noch stellen? Also wie viel Freiheit hast du denn eigentlich selbst? Also kommst du zum Surfen? Kannst du das manchmal machen? Wie sieht das bei Tobias als Mitarbeiter von KPMG aus?
Also grundsätzlich zu wenig. Man verbringt immer zu wenig Zeit am Strand. Das gilt für jeden, glaube ich, und immer. Ja, ich komme schon dazu. Also ich habe das Glück, dass ich einen Arbeitgeber habe, der es mir gestattet, mir meine Arbeitszeiten so ein bisschen selber auszusuchen. Also klar muss ich viel arbeiten, das muss, glaube ich, jeder in unserer Branche, aber ich muss eben nicht jeden Tag ins Büro kommen und ich muss eben nicht jeden Tag zwingend in bestimmten Stunden arbeiten, sondern ich muss halt am Ende, und das ist ja, finde ich, auch das Vernünftige, ich muss ein Ergebnis liefern. So, und manchmal kann ich dieses Ergebnis liefern damit verbinden, dass ich mir zwischendurch 2-3 Stunden wegknapse und surfen gehe. Das funktioniert schon, ja. Das erfordert auf der einen Seite einen flexiblen Arbeitgeber, auf der anderen Seite erfordert das aber auch einiges an Eigendisziplin.
Und ist das zeitgleich passiert, dass quasi, also so wie ihr angefangen habt, euch mit dem Thema zu beschäftigen nach der Pandemie, dass man dann auch gesagt hat, naja, wir können das ja nicht nur für andere Unternehmen beratungstechnisch machen, sondern ist das dann in eure Kultur auch eingegangen? Waren die Geschwindigkeiten synchron?
Die waren tatsächlich weitgehend synchron. Also dass es das in Einzelfällen gegeben hat, dass Leute ihre Leidenschaft oder Privatleben mit Arbeit so verbunden haben und so kombinieren konnten. Das gab es zumindest bei der KPMG auch vorher schon. Da geht es dann aber weniger um Hobby, da geht es um Teilzeit, um Kindeserziehung, um Pflegen von Verwandten. Dafür hatten wir vorher schon tolle Möglichkeiten. Aber jetzt tatsächlich haben auch wir bei der KPMG ein Workation-Programm. Also auch bei uns gibt es standardisiert diese Möglichkeit, Auslandsaufenthalte, Urlaub mit Arbeit zu verbringen.
Birgit, hast du noch was? Sonst komme ich jetzt zu dem wichtigen Block. Ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet und guck mal, ob ich Tobias ins Schwitzen bringe.
Du, da wünsche ich dir viel Spaß bei, aber jemand, der so sportlich ist, das ist das mit dem Schwitzen, wird das eine Challenge für dich werden. Nein, ich finde das wirklich nur bemerkenswert und ich freue mich da auch für jeden Mittelständler, der zuhört und der vielleicht nicht KPMG-Kunde ist, aber dass man einfach sieht, wie wichtig das ist, dass wir diese Probleme im Netzwerk lösen. Und ich habe das jetzt auch an vielen anderen Stellen in den vergangenen 3 Jahren gesehen, was Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, wenn sie denn nicht auch so vollgeschüttet wären von der Bundesregierung mit neuen Aufgaben, wie viele Sachen da jetzt dazukommen. Ne? Ob das jetzt das ESG-Reporting ist oder ob das jetzt eben sowas ist, das sind auf einmal ganz neue Aufgaben und dass Wirtschaftsprüfer sind, Wirtschaftsförderer. Wir haben gerade ganz viele Themen, wo jeder reinspringt und sagt, hier, wir machen da mit, das ist passt zu uns, es ist schon irgendwie unser Thema, aber wir erarbeiten uns das neu. Und deswegen also auch ruhig an der Stelle mal den Appell an die, die uns zuhören und die jetzt vielleicht bei einem kleineren Arbeitgeber sind, zu sagen, frag doch mal deinen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, ob der sich da auch mal schlau machen kann. Denn ich glaube, die große Unsicherheit, Nico, wird es sein, die Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass das alle in einem rechtskonformen Rahmen laufen kann. Und dann haben wir noch andere Themen zu lösen, aber heute kümmern wir uns mal um das. Also viel Spaß bei dem Gespräch.
Ja, das ist aber, also ist genau so, wie du sagst. Tatsächlich haben wir machen ja, also dass Team-Events jetzt mehr werden, ne, Richtung Sommer, passiert automatisch, da muss man auch nicht viel klären dafür, weil es natürlich vor allen Dingen gerade jetzt Nordsee, Ostsee zeitlich irgendwie gut passt, ne? Da sind dann immer diese 3-5 Tage und wir sagen immer, macht mal einen Tag ohne Agenda, dann wisst ihr, wie es ist, wovon wir eigentlich reden, ne? Also das, aber Team-Events gab es schon immer, deswegen diese Entwicklung, aber wir haben tatsächlich im Bereich Benefits, also die sind ja jetzt irgendwie auch Teil des Benefit-Kataloges, auch wenn der noch nicht so steuerfreien Sachbezug etc., da gibt es ja jetzt noch nichts für das Thema, also Erholungspauschalen und so gibt es schon, aber wo du sagst, Achtung, da wäre jetzt schon das Thema erkannt. Aber spannenderweise tatsächlich haben wir 3 Kunden, die tatsächlich Benefits für ihre Mitarbeiter. Und warum aus der Souveränität heraus, als kleine Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, das einfach damit umgehen zu können, ne? Dieses Selbstbewusstsein. Und genau das, was du gerade sagst, Birgit, die Unsicherheit bei den Unternehmen, und das ist ja auch unser Ziel jetzt hier bei dem Podcast, war übrigens auch in der Vacation Live Umfrage, die wir gemacht haben, vor der Konferenz Nummer 3, der Themen, womit komme ich nicht klar, sind eben genau diese Unsicherheit bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. Deswegen traue ich mich nicht an das ran, was ich für mich persönlich eigentlich festgestellt habe, was ich gerne machen würde. Ne? Also da sagt HR, Board, Members, jede Person, Mensch sagt, also kann ich mir gut vorstellen, möchte ich den anderen auch gönnen. Vielleicht passt es bei mir jetzt gerade nur temporär, aber dass das Thema identifiziert ist, ja, traue ich mich deshalb in den Paragraphendschungel? Weiß ich nicht. Da finde ich auf jeden Fall, versuche ich Gründe zu finden, warum nicht. Ne? Und deswegen merken wir, dass das wichtig ist, auch mit Partnern da zu gehen. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, die Gänsehaut, die ich da habe, die sieht man mir dann auch an, dass ich da jetzt nicht dazu beraten möchte.
Dann ist das heute nur eine Generalprobe für Tobias und morgen Abend sitzt er mit dem Thema bei Markus Lanz. Wollen wir uns darauf einigen?
Das wäre ein Traum, ja.
Ich würde dann vielleicht mal in den Punkt reinstarten, weil ich glaube, es geht auch ein bisschen um Entmystifizierung dann immer. Ne? Und einerseits, wie gesagt, finde ich schon mal ein tolles Ergebnis nach dem ersten Teil jetzt zu sagen, Mensch, guck mal, was also Menschen bei KMG sind cool, sind Menschen wie wir. Ne? Also dass man das also auch diese Entwicklung, dass man das einfach, weil wir oft in Vorurteilen arbeiten, finde ich erstmal schon, hey, cool, geht auf die Unternehmen zu, lernt sie kennen, da sind, ne, die Probleme werden verstanden. Das finde ich, glaube ich, erstmal so einen wichtigen Vorurteilsabbau. Und zum zweiten Thema wäre jetzt ja auch heute doch das Ziel, dass wir uns auch den anderen Themen, können wir nur in der Oberfläche kratzen heute, aber dass wir uns die Themen mal angucken. Tobias, welche Rechtsgebiete sind es, die da betroffen sind, wenn man über Vocation, flexible Arbeitsmodelle spricht? Mit welchen Rechtsgebieten eigentlich beschäftigt man sich, wenn das Thema auf die Unternehmensagenda soll?
Vielleicht, wenn ich mich als Unternehmen damit das erste Mal beschäftige, ne? Und wie du sagst, wenn es auf meine Agenda kommt, dann ist, glaube ich, bevor ich anfange, darüber nachzudenken, welche Rechtsgebiete sind tangiert, muss man das erstmal vom Sachverhalt her einordnen. Weil das ist eine Sache, die wir in unzähligen Mandanten, Unternehmensgesprächen gelernt haben. Die Konstellationen oder die Lebenssachverhalte, die dahinter stecken, die sind ja total unterschiedlich. Das geht von dem Mitarbeiter, der sagt, ich mache Urlaub in Frankreich und möchte gerne 3 Tage dranhängen, um remote zu arbeiten. Dann gibt es die Mitarbeiterin, die sagt, meine Eltern leben in Spanien, die sind vielleicht pflegebedürftig, kann ich da jetzt mal 3 oder 4 Monate bleiben und mich um die kümmern? Dann gibt es Unternehmen, die sagen, Mensch, wir haben hier eine Stelle in Deutschland und der beste Kandidat sitzt in Griechenland. Kann der das nicht machen? Und dann gibt es Unternehmen, die sagen, Mensch, wir haben hier ein bestimmtes Jobprofil und genau für dieses Jobprofil gibt es ganz viele Talente in Portugal. Können die nicht aus Portugal für mich arbeiten? Also du siehst ganz viele verschiedene Konstellationen. Und der erste Schritt ist immer, sich im Klaren darüber zu sein, was will ich denn jetzt eigentlich angehen? Will ich das verhältnismäßig einfache Thema Workation angehen? Oder möchte ich tatsächlich gucken, ich nutze den internationalen Talentpool? Das ist die erste Einordnung. Dann komme ich zu den Rechtsgebieten. So, und da kann man, also die kann man wahrscheinlich bis ins Endlose fortführen. Es gibt, also ich lerne immer noch neue rechtliche Themen, die es da geben könnte. Aber so die wichtigen sind das Steuerrecht. Das ist einmal Unternehmenssteuer, dann ist es Einkommensteuer und Lohnsteuer. Also einmal Unternehmen, einmal Mitarbeiter. Das ist die Sozialversicherung, Aufenthaltsrecht natürlich, Arbeitsrecht. Also immer die Frage, welches Arbeitsrecht ist denn anwendbar? Was für Regeln gelten denn da? So, und dann habe ich noch das Thema Datenschutz. Insbesondere, wenn ich mich jetzt außerhalb der EU bewege, was ist denn jetzt so mit meiner Datensicherheit eigentlich, wenn ich jetzt ganz viele Mitarbeiter habe, die, sagen wir mal, remote aus Südostasien arbeiten? Habe ich da ein Risiko? Muss ich da auf irgendwas achten? Also Datenschutz ist auch schon echt ein wichtiges Thema. So, und dann hängt es noch ein bisschen davon ab, in welcher Sparte ist das Unternehmen. Es gibt ja regulierte Unternehmen, wie zum Beispiel Banken und Versicherungen. Dann gibt es auch ganz spannend mehr und mehr Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor, die zu uns kommen. Vielleicht gibt es für die auch Sonderregeln. Aber so Steuer, Sozialversicherung, Arbeitsrecht, Aufenthaltsrecht, das sind so die Themen, die ich im Blick haben sollte.
Zwei Rückfragen dazu. Ist das dann, also zu dem ersten Punkt mit dem Sachverhalt, ist das dann auch so, dass es dann machbarer ist? Weil ich erst, also ich habe viele jetzt mit von den Unternehmen, die sagen mir natürlich, ich brauche das rechtliche Thema, ich sitze hier auf einem Posten, da ist das eigentlich meine Aufgabe. Bevor ich mit dir weiterspreche, mach mir mal Mobile Work Policy oder mach mir mal so. Ne? Das ist ja dieses Absicherungsdenken. Und dass du eigentlich sagst, schau dir den Use Case an, den kriegst du fertig und dann siehst du in den mit 20 Leuten, die das nutzen, dass es funktionieren kann und dann gehst du Schritt für Schritt vorwärts, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Statt zu generell zu sagen, Achtung, wir brauchen das Thema und dann gucken wir, dass wir alle Use Cases abbilden und werden natürlich niemals fertig und es wird niemals für die Mitarbeitenden wirksam, dass du sagst, schaut, welcher Case ist der eigentlich, der bedeutsame und dafür, das sich dann auszurichten oder umzusetzen.
Ganz genau das ist es. Das ist ja, ansonsten steht man vor einem riesigen Berg, ne, und du musst ja den Elefanten irgendwie in Scheiben schneiden, damit er verdaubar wird. Und natürlich habe ich jetzt als Rechtsanwalt, fände ich es ja immer am schönsten, wenn alles von Anfang an rechtlich durchstrukturiert und geklärt und sicher ist. So, die Realität ist aber eine andere. Und manche von diesen Sachverhalten lassen sich relativ schnell und einfach klären. Bei anderen Sachverhalten musst du aber fundamental in die Organisation eingreifen, um das klären zu können und aufsetzen zu können. Das dauert auch viel länger. Da brauchst du auch ganz andere Stakeholder, um sowas im Unternehmen durchzusetzen. Und deswegen, genau wie du es gesagt hast, klein anfangen, Erfolge feiern und dann gucken, wo möchte ich hin und weitergehen.
Das ist ein sehr, sehr cooler Punkt, weil diese Schablone, ne, weil wenn es die gäbe, wäre es ja wirklich, dann könnte ich es ja machen. Ne? Also das wäre, ich glaube, diese Unsicherheiten würde ich gerne in der zweiten Frage, also schiebe mal nach hinten, das wäre so ein bisschen der zweite Teil. Vielleicht nochmal in der Lektion, aber auch heute nach den Rechtsgebieten, siehst du eine Priorisierung, siehst du nicht eine Priorisierung, aber auch so eine Priorisierung wäre einerseits ja, würde ich dich ja fragen nach deiner Empfehlung, aber wie machen es die Unternehmen? Eher so, was am Ende berätst du sie und deswegen wird es vielleicht deine Priorisierung auch das sein, was die Unternehmen machen. Aber was denken die Unternehmen, wie sie es priorisieren und was würdest du empfehlen?
Das hängt natürlich immer so ein bisschen von der individuellen Perspektive ab, die man einnimmt. Ne? Ich bin hauptberuflich Steuerberater oder komme aus der Steuerberatungsecke. Deshalb tendiere ich natürlich dazu zu sagen, Steuerrecht ist das Wichtigste. Wenn ich es mal von der anderen Seite mir angucke, mit welchem Bedarf kommen die Unternehmen zu uns? Das ist vielleicht nicht meine Perspektive, sondern Perspektive der Unternehmen. Die allermeisten sind in der Tat getrieben, entweder von der Geschäftsführung oder von der Steuerabteilung. Und das Thema Nummer eins, was die meisten Unternehmen umtreibt, ist in der Tat, welche steuerlichen Risiken habe ich als Unternehmen dadurch? Also die Unternehmenssteuer ist das, was, glaube ich, im Moment alle als größtes Thema sehen. Und wenn ich mir jetzt angucke, welche potenziellen Risiken drohen uns als Unternehmen, was kann passieren, was kann am meisten wehtun, dann ist natürlich in der Tat Unternehmenssteuer. Also es geht ja eigentlich immer darum, habe ich das Risiko als Unternehmen im Ausland steuerpflichtig zu werden durch jemanden, der dort remote arbeitet. Das kann schon wirklich sehr, sehr teuer werden. Deswegen würde ich auch sagen, das halte ich für das Thema, was man als erstes, oder ist für mich das Primärthema. So, dann folgt sicherlich Sozialversicherung, weil da geht es ja auch darum, oder insbesondere darum, wo ist jemand sozialversicherungspflichtig, hat jemand Versicherungsschutz, wie kann sich sowas auf Rentenansprüche auswirken. So, also ein Thema, was jeden Mitarbeiter einfach unmittelbar emotional und ja vielleicht auch finanziell packt. So, deswegen ist das ein super wichtiges Thema. Und in der Tat, wenn ich jetzt mal von meinem Primärrechtsgebiet weggehe, sehe ich, dass außerhalb Europas das Thema Datenschutz und Datensicherheit natürlich echt wichtig ist. Ne, weil wir tendieren ja, oder viele von uns tendieren dazu, sehr lax mit Daten umzugehen. Ne, und es ist schon, wir sehen, dass Cyberkriminalität immer weiter zunimmt und potenzielle Risikolöcher, die ich auftue, wenn ich jetzt eine Belegschaft habe, die einfach sehr international unterwegs ist, die werden natürlich größer.
Okay, cool. Dann, ich glaube, das würde ich nochmal empfehlen. Vielleicht können wir diese, ich hatte das ja schon mal gesehen, diese Rechtsgebiete-Übersicht, dass wir die irgendwie in die Shownotes ranhängen, weil gerade das Thema, ich glaube, was jedem klar geworden ist, Steuerrecht und wenn das nicht funktioniert, wie groß der Schaden ist, ne, das kann man ein bisschen ableiten und auf der anderen Seite von der Mitarbeitersicht vielleicht auch Unternehmensverpflichtung, aber Sozialversicherung, die 180 Tage, weiß man auch irgendwie und sieht auch den Schaden, der angerichtet wird, wenn man da nicht das in den Griff kriegt. Aber also, dass wir diese 6 Rechtsgebiete oder 7, die du da genannt hast, dass wir die in die Shownotes nochmal reinhängen, weil das wäre schon so ein bisschen das Ziel, dass dieser Überblick dann nach dem Podcast mal vorhanden ist. Jetzt haben wir, hast du vorhin, da möchte ich nochmal kurz zurück drauf, schon darüber gesprochen und hast gesagt, ja, hängt ein bisschen von dem Bedarf der Unternehmen ab und dass eben diese Schablone, so wie ich es zusammengefasst habe, die gibt es eben noch nicht. Ne? Aber wie gehe ich dann aber eben mit diesen Unsicherheiten um? Und wir haben viel darüber gesprochen, es passiert ja schon sehr oft, dass die Mitarbeitenden manchmal sich gar nicht dessen bewusst sind und da ist irgendwie der französische Mittelmeers Hintergrund und der ist live. Also so von wegen, was machst du denn eigentlich da? Und da gehen wir ja auch in so Themen rein. Also Mitarbeitende machen das schon. Wie gehe ich mit diesen Unsicherheiten dann eigentlich um, wenn ich doch rechtlich gar nicht alles absichern kann? Was hast du da eine Idee, wie man damit umgehen kann?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, als erstes Risiken zu kennen. Weil das hattet ihr beide auch am Anfang so besprochen, es herrscht schon noch eine sehr große Unwissenheit bei den Unternehmen. Ne? Und deswegen bin ich jetzt wieder bei meinem sehr schematischen Vorgehen. Einmal gucken, um welche Sachverhalte geht es mir? Und dann verstehen, welche Sachverhalte, also mal beispielsweise die Workation, welche Risiken birgt die in den verschiedenen Rechtsgebieten? Wie hoch sind die Risiken? Haben die sich schon mal materialisiert? Also ist da tatsächlich schon mal was passiert? So, das ist Punkt 1, Risiken verstehen. Punkt 2 ist, und da kommen wir zu dem Punkt, das ist ja alles ein relativ neues Thema. Da ist auch rechtlich noch nicht alles bis ins letzte Detail durchdefiniert. Das heißt, gewisse Unwägbarkeiten bleiben immer. Also mal als Beispiel, wenn du jetzt 10 Mitarbeiter hast, die gleichzeitig in einem bestimmten Land Workation machen, ob dadurch eine Betriebsstätte entsteht oder nicht, das steht in der Regel nicht irgendwo schwarz auf weiß. Und auch die Behörden in den verschiedenen Ländern, die sagen dir nicht, wir garantieren dir ja oder nein, sondern im Zweifelsfall sagen die vielleicht, vielleicht auch nicht. So, das heißt, man muss da schon irgendwo Risiken verstehen, Risiken einordnen und dann abwägen, wie viel Sicherheit will ich. Und das geht eben von, ich nehme gewisse Restrisiken in Kauf bis zu, ich will hundertprozentig sicher sein, dann kann ich sowas eben nicht gestatten. Das heißt, da ist schon so ein bisschen Pioniergeist von den Unternehmen gefordert. Und wir als Berater können natürlich unterstützen und sagen, wir halten das Risiko oder basierend auf unseren Erfahrungen, sind Risiken signifikant oder sind theoretisch zwar da, in der Praxis aber vielleicht zu vernachlässigen. So muss man sich annähern. Und dann muss man als Unternehmen für sich entscheiden, habe ich jetzt verstanden, ich sehe diese Risikolandkarte vor mir und dann kann ich überlegen, was will ich jetzt umsetzen. So ist also ein sehr iterativer Prozess, würde ich sagen.
Genau, ich bin ja selbst Unternehmer und auch in meiner vorherigen Rolle hatte ich sogar das Glück gehabt, also jetzt mal gerade noch am Anfang sind 10 Leute, da sprechen wir natürlich mit externem Support darüber, ne, dass wir, da bin ich happy, dass ich so einen Podcast machen kann und so viel tolles Wissen bekomme von dir. Ich glaube, es ist ganz, ganz modernes Verständnis für den Umgang. Also bei so Großunternehmen, da kann ich es gar nicht richtig einschätzen, weil ich in der Rolle nicht war, dass ich CEO vom Großunternehmen war. Aber ich möchte ja eigentlich die Risiken kennen und die Entscheidung treffe ich ja dann am Ende doch. Ne? Also dass ich sage, Achtung, ich muss dieses Risiko gehen, ich kenne diese 3-4 Sachen. Also für mich ist so ein bisschen dieser Gegenpol, wie groß ist denn das Problem? Ne, auch, also neben den Risiken zu sagen, aber welche, entweder wie groß ist das Problem, also wie groß ist dann mein Fachkräftemangel dann wirklich und ich habe ganz viele IT-Unternehmen vor mir sitzen, die sagen, Nico, das Problem ist nicht das Geld. Also mit jedem Line of Code, den wir schreiben, machen wir 95% Profit, wir haben nur keinen, der es tut. Ne? Und deswegen brauchen wir diese Leute, dass man da nochmal aus der strategischen Sicht sagt, Mensch, Fachkräftemangel ist so groß und dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr Richtung Risiko auch gehen. Hast du da irgendeine Methode oder irgendwie so ein Denkmuster, wie man sich dem annähern kann?
Ja, im Prinzip schon. Also ganz wichtig ist, alle Stakeholder mit einbeziehen bei den Diskussionen, weil die Frage, welche Form von International Remote Work brauche ich im Unternehmen, das kann nicht die Steuerabteilung entscheiden. Das kann im Zweifel, das kann auch nicht HR entscheiden, das kann auch nicht der CFO entscheiden. Das kann am Ende, können wir das nur gemeinsam entscheiden. Und das hängt davon ab, welche Business-Strategie habe ich. Ne, wie du, wenn man bei dem Programmierer-Beispiel bleibt, ne, wenn das mein Geschäftsziel, mein Geschäftszweck ist, IT-Branche und ich bin auf diese Fachkräfte angewiesen, dann führt für mich vielleicht gar kein anderer Weg oder gar kein Weg dran vorbei, diese Fachkräfte im Ausland zu rekrutieren. Das heißt, da habe ich, kann ich hinter Business-Zweck, kann ich einen Haken machen, brauche ich. So, dann ist die nächste Frage, welche Strukturen muss ich im Unternehmen schaffen, um das umzusetzen? Also eine Schablone habe ich nicht, aber sehr viele Erfahrungswerte. Und einer der allerwichtigsten Erfahrungswerte ist, das Business unbedingt mit einbeziehen und strategisch denken. Nicht kurzfristig denken, alle machen im Moment Workation, ich brauche das auch, sondern überlegen, welche Form von Flexibilität brauche ich, warum brauche ich die? Und dann befinde ich mich in dem Dreieck, ich stelle mir das immer wie so ein Flipperspiel vor, zwischen Compliance, Flexibilität, administrativem Aufwand. So, und da muss ich mir überlegen, wo verorte ich mich da? Wie viel administrativen Hässel bin ich bereit, in Kauf zu nehmen, um, sagen wir mal, diese IT-Fachkräfte auf dem indischen oder dem portugiesischen Markt einzustellen? Das ist unternehmerische Entscheidung.
Klingt fast wie eine App, die du rausbringen solltest, zwischen diesen drei Sachen.
Das wäre super.
Ja, dann mit ChatGPT 4.0 oder was da jetzt als neueste Version reinkommt, dann kannst du einfach reinspringen und sagen, die drei, also das Dreieck finde ich super spannend, ne? Der versuchst zu wiederholen, also der Zusammenhang aus, das ist Gesetzgebung, das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen gerade, das ist der Aufwand, den ich damit habe, Administration, und das ist die Flexibilität, die ich aber brauche, damit ich meinen Business-Zweck eigentlich erreiche und das jetzt in so ein Gleichgewicht zu bekommen, um eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also ich glaube, ja. Der Prozess dahin kann ja manchmal auch schon eine Entscheidung sein, wenn ich mir zu viel Zeit nehme, dann treffe ich die Entscheidung nicht für die Flexibilität, sondern tue halt nichts oder rede halt lange darüber und aus der unternehmerischen, gerade aus der Startup-Perspektive sehe ich das ja auch als großes Thema. Man kann ja auch sagen, man bleibt bei der Compliance, dann muss man halt, also 100% in Compliance, da muss man halt in Kauf nehmen, dass man die Talente vielleicht nicht bekommt, weil man sich solche Sachen eben nicht, weil solche Sachen nicht anbietet.
Ne? Ja, wobei die Realität ist, das sehen wir auch bei ganz vielen Unternehmen, dass diese Konstellationen ja schon existieren. Also ich meine, der Fachkräftemangel, der entsteht ja nicht, während wir beide hier sprechen, sondern den gibt es ja schon eine ganze Weile. Und dieses Thema, dass Unternehmen darauf angewiesen sind, so internationale Konstellationen zuzulassen, das haben die schon seit Jahren. Und wenn man einmal mit Unternehmen darüber spricht und so ein bisschen tiefer gräbt, dann stellt man fest, klar gibt's das schon. Und im Zweifelsfall ist das einfach so laufen zu lassen viel gefährlicher und am Ende auch viel teurer für ein Unternehmen, als das jetzt, so wie wir es gerade besprochen haben, einmal zu ordnen und Richtlinien dafür aufzustellen.
Ah, das ist gut. Sind wir wieder beim Thema Unsicherheit? Das vielleicht wahrscheinlich auch das ein Faktor. Ne? Also ich habe da jetzt gerade keinen neben mir. Und nochmal, das ist der KPMG-Bias. Ablegen bitte, sprechen und dann sehen, dass es einen Lösungsansatz gibt. Also das ist ja jetzt einfach das Thema, ne? Zu sagen, Achtung, ich gehe da rein und ich löse es dann. Aber vielleicht gibt es auch da eine Unsicherheit. Nein, warte mal, es gibt Leute, die euch da helfen können, finde ich sehr, 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 sehr gutes, sehr, sehr gutes Denkmuster. Und ich habe ab und zu mal, bin ich ja bei LinkedIn auch aktiv. Und wir wissen ja, dass es ein sehr, also demografischer Wandel ist ja in Industriestaaten ein Thema auch, also ist ja jetzt auch nicht überall so. Und wir haben es ja bei uns, und jetzt sehen wir ja auch die BIP-Ergebnisse, ne? Also wir sehen ja jetzt gerade, was so wirtschaftlich bei uns rauskommt, und denken jetzt über irgendwelche Steuersachen ja auch nach, da irgendwie mit Überstunden etc. Und dann denke ich manchmal eben auch zu sagen, kann es denn nicht sein, wenn wir mal die Unsicherheit beiseite legen? Also wenn wir dich dann in diesem Entscheidungsboard dabei hätten, also wir legen die Unsicherheit beiseite, wäre es dann nicht möglich, dass es ein Standortvorteil für uns sein kann? Also wenn wir doch wissen, ne, wir haben diese Talente, wir haben diesen Talente, wir haben Fachkräftemangel, wir haben eigentlich Maschinen, Rahmenbedingungen etc. eigentlich ganz cool, und jetzt lassen wir es aber eben durch eine Entscheidung, die wir nicht treffen, ist der Decline, also der Sinkflug geht weiter. Statt jetzt was zu tun und vielleicht sogar in das Thema, ich will gar nicht sagen investieren, sondern investieren, auch mit Wissen investieren, also mehr darüber zu erfahren, weil wir glauben ja, und da kann man jetzt sagen, Achtung, das liegt an dem T-Shirt, das ich trage, dass Flexibilität eben ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Und das wird ja nicht in Nordamerika zuerst sein, das wird ja nicht in Asien zuerst sein. Kollektivistische Kultur, Nordamerika will zurück ins Office. Ne? Also dass man eigentlich sagt, das kann ein großer, großer Vorteil von europäisch basierten Unternehmen da sein.
Ja, das ist ja, also sehe ich ganz genauso wie du. Erstens, weil unsere Kunden uns das natürlich spiegeln, aber das ist ja auch gerade, ich meine, das ist ja das Tolle an Europa. Wir haben in vielen Bereichen, haben wir harmonisierte Rechtsregeln. Lange nicht in allen, und auch hier gibt es noch wahnsinnig viel Kopfschmerzen, aber das ist doch, wir sind doch jetzt in der Situation, wo wir diese rechtlichen Vorteile des Vereinigten Europas nutzen können. Und das ist doch fantastisch. Also ich meine, das muss man, ich finde, man muss das positiv sehen.
Absolut, absolut. Also
vielleicht, wenn ich gerade, weil du LinkedIn erwähntest, will eine Geschichte aus dem Leben nochmal erzählen darf. Ja. LinkedIn ist ein super Stichwort, weil alle, die sich jetzt vielleicht hinterfragen, gibt's das bei mir im Unternehmen schon oder nicht und denken, nee, wahrscheinlich nicht, guckt mal, was eure Mitarbeiter so auf LinkedIn posten. Weil was in letzter Zeit tatsächlich häufiger passiert, ist, dass wir in großen Ländern, Indien zum Beispiel, dass Steuerbehörden sich gezielt LinkedIn-Posts von ausländischen Führungskräften angucken und schauen, was steht denn da so drin. So, und wenn da Leute, die nicht bei einer, jetzt mal als Beispiel, bei einer indischen Gesellschaft angestellt sind, sondern bei einer deutschen, in ihrem LinkedIn-Profil posten, ich bin jetzt für das Indien-Geschäft zuständig, ich lebe in Indien und das ist super, dann geht man damit ein ganz erhebliches Risiko ein. So, und das sind genau die Sachen, die Unternehmen im Moment um die Ohren fliegen. Ne? Also man muss sensibilisiert sein und man muss auch sich bewusst drüber sein, dass die Welt durch Social Media deutlich durchschaubarer geworden ist, als sie das mal war. Ja, und wenn ich schon die Freiheit habe und ich mache sowas publik auf Social Media, dann sollte ich tunlichst sicherstellen, dass ich auch die Compliance vernünftig gelöst habe, weil ansonsten kann das nach hinten losgehen.
Mach mal in zwei Sätzen oder drei Sätzen, was hätte da besser laufen müssen? Also was ist da schiefgegangen?
Was da schiefgegangen ist, ist, dass die indischen Steuerbehörden gesagt haben, hier ist jemand, der macht für eine deutsche Gesellschaft in Indien Geschäft. Dann gehen wir mal davon aus, dass die deutsche Gesellschaft hier eine Betriebsstätte hat, die muss sie anmelden und sie muss hier Gewinn abführen. Das Ganze kostet wahnsinnig viel Geld. So, genau das war das Problem.
Okay, kapiert, glaube ich, auch jeder kapiert. Ich hatte noch ein schönes Beispiel vielleicht aus, ich würde jetzt gerne auch zu der Fallstudie kommen von uns, um da ein bisschen dran rum zu basteln, aber auch ein Beispiel aus unserer Konferenz als Startup-Unternehmer, wie selbstverständlich wir alle geklatscht haben. Du warst ja Teil der Konferenz, wie selbstverständlich wir alle geklatscht haben, als einer der Gründer dann sagte, dass er bei so einem harten R&D-Meilenstein dann sein Team aus, ich glaube, Köln sitzen sie eigentlich, genommen hat und dann nach Norditalien da in eine Villa sich für 14 Tage eingeschlossen hat und dann einfach durchgezogen hat und dann fertig geworden ist. Und wir haben ihn alle gefeiert, weil wir dachten, hey, du hast eine radikale Entscheidung getroffen, du bist zum Ende des R&D-Meilensteins gekommen. Nur einer saß im Raum und hat gesagt, Achtung. Und ich meine, erklär kurz, was da schiefgelaufen ist oder woran man da denken muss. Also auch selbst bei kurzen Events in Anführungsstrichen, die ja nur 14 Tage sind.
Ja, da kommen wir, da geht es um das Thema, was passiert. Also wir sind ein Rechtsgebiet einordnen, wir sind wieder beim Thema Betriebsstätte. So, es macht einen Unterschied, ob jetzt ich alleine als ein Mitarbeiter im Ausland sitze und arbeite und nur ganz bestimmte Tätigkeiten ausübe. Das ist im Regelfall relativ unkritisch. Wenn jetzt ein ganzes Team ins Ausland geht und im Team, sagen wir mal, ein großes Projekt zu Ende bringt und dann vielleicht irgendwie an den Kunden pitcht gemeinsam aus dem Ausland und dann kommt ein Vertragsschluss zustande. So, dann bin ich schon viel näher in der Situation, wo man sagen kann, das könnte eine Betriebsstätte begründet haben. Das heißt, wenn man etwas gemeinsam tut und dann noch etwas nach außen gerichtet, Kundenkontakt, Vertragsabschluss, solche Dinge, dann ist eben das rechtliche Risiko deutlich höher. Und jetzt ist das ja eine sehr spannende Diskussion, weil das ist ja schon was viele Unternehmen als nächsten Schritt gerne möchten. Ne, weil viele sagen, und das ist ja auch so ein bisschen das, was ihr anbietet, so dieser einzelne Mensch-Mitarbeiter, der im Ausland unterwegs ist, das haben wir verstanden, das haben wir geregelt. Jetzt möchten wir aber das für ganze Teams anbieten. So. Und das ist dann wieder, ne, wenn ich mir die rechtliche Kategorisierung erstmal ist es vom Sachverhalt ein anderer Fall. Und es hat eben andere rechtliche Konsequenzen. Und ich muss mir wieder überlegen, dann stehe ich wieder am Anfang, was kann passieren in den Ländern, wie hoch ist das Risiko, was kann ich tun, um es zu vermindern und am Ende nehme ich es in Kauf oder nicht.
Fühlt sich aber an wie ein 2028 ganz integraler Bestandteil des Toolsets einer Führungskraft. Ne? Also ich mache jetzt diese 14 Tage, da nur da ist dann halt klar, wie der Prozess sein muss. Ne? Also ich hau mal per Voice Order das in Requirement ab und dann kriege ich halt irgendwie ein Feedback und dann habe ich das aber schon als Schablone oder als Muster, nur haben wir halt 2024. Also die Sachen passieren gerade aus einem natürlichen unternehmerischen Gefühl heraus und da eben gilt es jetzt noch, auch wieder gemeinschaftlich sich auf die Themen, glaube ich, aufmerksam zu machen, weil, wie gesagt, wir Normalerweise trifft man KPMG ja nicht, ne? Wenn der Tobias bei uns mitsurft, dass man da einfach sagt, Achtung, wir müssen uns auf solche Themen aufmerksam machen, weil wir gerade in der Bewegung sind. Warum? Weil es am Ende ja trotzdem ultra effektiv, effizient an der Wertschöpfung ist. Ne? Also, weil ich in der Rahmenbedingung stressreduzierendes Umfeld, wow, ich wollte schon immer mal hier sein, plötzlich natürlich liefere, leiste. Mhm. Und das ist gut. Und nochmal, wenn das gut in Europa ist, sollten wir auch in Europa Regelungen dafür finden, dass die Unternehmen gut in Europa reisen und arbeiten und agieren können. Und deswegen, das macht das ja erstmal total viel Sinn.
Das ist einfach, wir sind in einer Situation im Moment, wo natürlich das gesetzliche Umfeld der enormen Dynamik in der Arbeitswirklichkeit nicht hinterherkommen kann, logischerweise. Ne? Also was jetzt, und deswegen ist es so wichtig, dass nicht nur Unternehmen und vielleicht Berater wie wir in diese Diskussion einbezogen sind, sondern dass das eben auch bis zu Gesetzgebern, bis zu Behörden hochgeht, dass man sowas mit Finanzministerien diskutiert, dass die OECD sowas diskutiert, passiert ja auch gerade sehr viel. Weil die Frage ist in der Tat, haben wir den rechtlichen Rahmen dafür im Moment? Und wenn wir den nicht haben, können wir den ändern? Kann der sich anpassen? Kann der sich verändern? Und das ist aus meiner Sicht was passieren muss. Und das ist eine Diskussion, die wir führen müssen und die wir auch antreiben müssen.
Ich hätte vielleicht noch mal eine dritte Fallstudie. Du hast ja jetzt eine mit Indien genannt. Ich habe mal kurz das Beispiel von der Konferenz mit dem, was ein bisschen in die Richtung geht, weil wir die Diskussion ja jetzt auch gerade haben und will gar nicht das komplette Beispiel, aber wir haben ja mehrere Länder dann immer als mögliche Standorte, an denen man arbeiten kann. Also wir haben jetzt gerade 30 Standorte, werden demnächst 150 Standorte haben, tolle Hotelketten jetzt bekommen, mit denen wir zusammenarbeiten. Dementsprechend weiß ich relativ sicher, dass das 150 Standorte werden, aber verteilt dann am Ende über 20 Länder. So, jetzt ist ja die große Frage, wie mache ich das denn als Unternehmen, wenn ich das meinen Mitarbeitenden möglich machen möchte? Für Deutschland gibt es, glaube ich, nicht so viele Probleme, aber für alle anderen Länder, wie regel ich das? Muss ich die alle abklappern und zu den Finanzbehörden? Wie funktioniert das, wenn ich das eigentlich möglich machen möchte, dass die Mitarbeitenden aus den anderen Standorten arbeiten können?
Also die jetzt Beratersicht und ne, die vorsichtige Sicht, die vorsichtige Brille, die wir dann aufhaben, würde ich auf jeden Fall empfehlen, mir das Land für Land anzuschauen und erstmal, oder bleib mal bei dem Muster, das wir schon kennen, erstmal über welchen Sachverhalt reden wir denn hier? Was soll denn da passieren? Sind das Team-Events, sagen wir mal irgendwie ein Social-Event, da wird zusammen gefeiert, dann gibt es einen internen Workshop, that's it? Oder ist das mehr sowas, was du vorhin geschildert hast, wir haben irgendwie ein mega krasses Projekt und da muss was abgegeben werden und den Endsport, den machen wir im Ausland? Das ist ein anderer Lebenssachverhalt. Was soll es sein? Kann man das überhaupt einordnen? So, das wäre die erste Frage.
Okay. Drittens, kann man nicht einordnen, weil wir würden, also ich würde gerne ganz nur rein, wollte nicht unterbrechen, aber nur die Idee wäre, oder das ist ja, wir sind ja wieder in der Vision 2028 unterwegs, dass ich meinen Mitarbeitenden eigentlich einfach ermögliche, dass sie einen Monat, drei Monate von diesen Standorten aus arbeiten und sich wählen aus 150 Standorten, wo will ich dann sein? Das kann ich mir jetzt noch gerade nicht so vorstellen, weil ich in meiner Wohnung, in meinem Haus sitze und sage, Achtung, hier bin ich ja und hier bleibe ich, und das gilt auch für einen großen Teil der Gesellschaft, aber ein großer Teil ist vor der Berufsentscheidung oder die Kinder sind aus dem Haus und kann das genau jetzt so entscheiden und würde quasi sagen wollen, ich möchte jetzt in ein Land, wo noch keine Betriebsstätte in Madrid in Spanien ist von uns, sondern ich würde jetzt gerne von dort aus arbeiten. Was müsste das Unternehmen dann tun?
Also jetzt hoffen wir mal gemeinsam, dass die Rechtslage in 2028 einfacher ist als jetzt im Moment. Aber meine Empfehlung im Moment wäre, sich Land für Land zu überlegen und auch zu prüfen. Mhm. Als erstes, besteht dadurch in dem Land ein Betriebsstättenrisiko, ja oder nein? Hatten wir gerade schon besprochen, wirst du wahrscheinlich keine ganz klare Antwort drauf kriegen. Mhm. Deswegen wäre unbedingt die Empfehlung, dass in dem Land entweder mit lokalen Beratern oder vielleicht sogar in Diskussionen mit Behörden einfach mal zu eruieren, mal zu erzählen, was haben wir da vor, was wollen wir da machen? Gibt es dazu irgendwelche harten Linien? Wo beispielsweise Behörden sagen, also wenn die überschritten ist, beispielsweise wenn der Arbeitgeber 100% der Kosten dafür übernimmt, dann sehen wir da auf jeden Fall eine Betriebsstätte. Kann sein, dass dir das die spanischen Behörden sagen. So, dann weißt du, du hast eine harte Grenze. Das heißt, ne, von Land zu Land Grenzen ausloten und gucken, dass das, was du anbietest, sich dann innerhalb dieser Grenzen bewegt. So, das ist, so, und da sind wir wieder bei der rechtlichen Situation, die im Moment eben noch nicht so weit ist, wie kreative Menschen wie du. So, die Übung würde ich empfehlen zu machen. Jetzt weiß ich aus der Realität, es gibt ganz viele Unternehmen, die machen diese Übung nicht. Die gehen da nicht, gucken sich das nicht von Land zu Land an, sondern die sagen, gibt es irgendwelche allgemeingültigen Regeln, beispielsweise im Steuerrecht, die OECD-Regeln, und ich orientiere mich an denen. Ist vom Sicherheitslevel aus meiner Sicht, wäre das nicht die präferierte Methode, ist auch nicht das, was mir so viel Sicherheit gewährt, aber es ist auf jeden Fall mal besser, als sich gar keine rechtlichen Gedanken zu machen.
Gibt es da Brancheninitiativen, wo man so sagt, Achtung, wir wollen für unsere Branche, gibt ja Branchen, die remote schon haben und manche, wo einfach ein Chemiebetrieb wird immer die Fabrik haben oder wo es wirklich für wenige möglich ist, deswegen wird es dauern, aber gibt es da so Branchenregelungen?
Also Branchenregelungen gibt es nicht, aber es gibt, das verwundert wahrscheinlich wenig, in der Tourismusbranche ist das natürlich im Moment ein total heißes Thema. Ne, das sind dann klassische Tourismusanbieter, vielleicht sind es auch Startups wie ihr, die dafür Modelle bauen. So, und die überlegen sich natürlich im Moment schon sehr genau, was kann ich da anbieten und stecken rechtliche Möglichkeiten ab.
Ich will nicht zu tief in das Zukunftsmodell reingehen, weil wir natürlich ja jetzt genau sagen, Achtung, das sind vielleicht immer 5%, 10% von meinen Mitarbeitenden, die das tatsächlich betrifft. Nochmal, die Option ist wichtig und sich, glaube ich, auch das Wissen dazu anzueignen, glaube ich, auch. Und deswegen vielleicht nochmal ein Exotenthema, was es nicht sein sollte. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gehört ja theoretisch auch so ein bisschen in die, gehört es ein bisschen oder gehört es rein? Du bist da, du würdest ein bisschen nie akzeptieren als Wort. Gehört es rein in die Rechtsgebiete? Ich komme von der Seite, Datenschutz hattest du schon gesagt, aber ich komme auch an der Seite Ergonomie. Also so, wie sind denn eigentlich die Stühle da, mein rotes Sofa, ich bin in einem Airbnb irgendwo untergebracht. Wie relevant ist das Thema Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und sicherstellen, dass wenn die Mitarbeitenden dann remote arbeiten, dass es denen da gut geht?
Super, können wir wieder genau in dem gleichen Muster bleiben, was wir heute schon ein paar Mal hatten. Erste Frage, um welchen Sachverhalt soll es denn gehen? Also Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gibt es natürlich, klar, wenn jemand in Deutschland arbeitet, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt als Arbeitgeber jemanden ins Ausland schicke, beispielsweise auf eine klassische Entsendung, auch dann habe ich sicherlich eine Fürsorgepflicht. Wenn ich ein Programm anbiete, Workation, das besagt, du Mitarbeiter darfst im Anschluss an deinen Urlaub privat motiviert 3, 4, 5 Tage im Ausland arbeiten. So, dann sind meine Fürsorgepflichten natürlich schon mal deutlich abgeschwächt, weil das ist eine privat motivierte Entscheidung. Wenn ich jetzt bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, oder auch ja eurem Geschäftsmodell oder eurer Geschäftsidee, dass ich sage, ich biete bestimmte Locations an, wo ihr Mitarbeiter hingehen könnt und arbeiten könnt, dann habe ich schon wieder eine erhöhte Fürsorgepflicht, ne? Weil dann bietest du als Arbeitgeber die an. Das heißt, in dem Moment musst du dir natürlich schon Gedanken drüber machen, ist der Arbeitsplatz ergonomisch? Ist das alles so? Hat der Mitarbeiter da optimale Voraussetzungen, die er vorfindet? Das würde ich schon so sehen, ja.
Wir kommen ja von der anderen Seite auch mit der Produktivität, ne, weil wir alle kennen, dass irgendeiner hoffentlich rechtlich in Ordnung sitzt irgendwo ganz schön weit weg und hat nicht eine instabile Internetverbindung, dann ist das produktivitätstechnisch auch schlecht. Ne? Also allein aus der Sicht hat auch in Anführungsstrichen gehört ja, Produktivität gehört ja nicht nur einem, aber vielleicht der CFO findet das da nicht so gut, wenn die Produktivität nicht hinhaut, weil keine stabile Internetverbindung ist. Und das Thema Ergonomie haben wir uns natürlich auf die Fahne geschrieben und haben gesagt, Achtung, genau damit. Wir können ja jetzt nicht die Hürde größer machen, sondern sagen, Achtung, genau die Räume statten wir so aus, dass sie am Ende professionelle Arbeitsumgebung sicherstellen, ne? Und alle die Richtlinien. Das wäre bei uns natürlich ganz, ganz wichtig. Wir merken nur, dass das Thema Fürsorgepflicht häufig auf Mitarbeitende abgeschoben wird, dass die sich da dann drum kümmern müssen. Also man erlaubt Mobile Work, aber wo die dann passiert und mit welchen ergonomischen Rahmenbedingungen, das mag irgendwo geregelt sein, aber nicht so, dass man als Unternehmen das noch unterstützt. Haben wir häufig.
Das ist in den allermeisten Workation Policies, die wir so kennen, ist das genau so. Ne? Da sagen Unternehmen, ne, du bist selber dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass du eine ergonomische Arbeitsumgebung findest. Das mag für eine Workation Policy okay so sein, aber sobald es in solche anderen Modelle geht, sicherlich nicht mehr. Aber es ist ja, das sagst du ja auch, ne? Ihr wollt ja was schaffen oder solche Anbieter wollen ja was schaffen, wo die Arbeitsumgebung einfach inspirierend und so gut wie möglich ist und wo jemand einfach so gut und so angenehm wie möglich arbeiten kann. Das geht ja Hand in Hand. So.
Cool, Tobias, erstmal schon vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Nein, wir haben nicht alles. Hast du noch irgendein Thema, bevor ich dann vielleicht nochmal zur abschließenden Frage komme, aber hast du noch einen Hinweis für uns, ein Thema, woran vor allen Dingen Unternehmen, die damit jetzt beginnen, unbedingt denken müssen. Also so ein Top 3 Ratschlag. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viele Sachen schon gesprochen und ich kann im Wrap-up auch gleich nochmal beweisen, ob ich es alles verstanden habe. Aber hast du noch was, was du den HörerInnen mitgeben möchtest?
Ja, mein wichtigster Punkt ist tatsächlich, dass man sich als Unternehmen hinterfragen sollte, habe ich sowas schon bei mir im Unternehmen, dass Menschen über Grenzen hinweg arbeiten und ich es vielleicht nicht geregelt habe? Das finde ich, muss im Moment jedes Unternehmen sich einmal hinterfragen. Und das Zweite ist, nicht erstarren, wenn ihr feststellt, sowas gibt's bei uns schon und wir haben es nicht geregelt. Und auch nicht erstarren, wenn ihr feststellt, wir möchten gerne das und das machen, aber wir wissen nicht, wie. Geht es Schritt für Schritt an, fangt mit kleinen Schritten an und entwickelt euch dann fort. Das ist alle Male besser, als im Moment in Schockstarre zu fahren, weil dann sind erstens die Talente weg, und zweitens werden die rechtlichen Probleme größer.
Und wer weiß, wie die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht.
Genau. Ja.
Super, finde ich ein sehr, sehr gutes oder abrundendes Statement auch nochmal zu dem Themengebiet, weil es am Ende schon darum ums Tun geht. Ne? Und da können auch Fehler passieren. Wichtig ist, glaube ich, dass man in Bewegung ist. Und deswegen sind auch diese gemeinschaftlichen oder Ökosystemtreffen halt total spannend immer, weil man immer was dazulernt. Wenn wir am Ende noch so ein bisschen diese heilige Gralfrage, da hätte ich natürlich auch gerne, ich weiß, dass da bestimmt eine Zwei-Perspektiven-Antwort kommt von dir, aber was denkst du, 2028 oder sagen wir mal 5 Jahren, wie sieht da die Arbeitswelt aus? Zurück ins Office, à la nordamerikanische Forbes 500 CEOs, alle fünf Tage sind wir wieder im Office, eher Flexibilität des Arbeitsplatzes, also 90% remote.
Ja, weder noch. Ich glaube, dass das unternehmensspezifisch sein wird. Ich bin überhaupt kein Freund von, wir müssen alle zurück ins Office, weil das ist jetzt eben so. Das macht für mich keinen Sinn. Das wird es auch aus meiner Sicht nie wieder geben. Jetzt habe ich aber selber das Glück, dass ich hier in München in einem neuen, unfassbar coolen Büro sitze. Und ich kann ehrlich sagen, ich arbeite nirgendwo so gerne wie in diesem Büro. Weil hier alles perfekt ist, die Arbeitsumgebung ist toll, meine Kollegen sind hier, super. Ich würde gerne mehr in diesem Büro arbeiten. So, und ich glaube, in 5 Jahren sind wir da, dass Unternehmen sich sehr genau überlegen werden, welche Arbeitsumgebung möchte ich für meine Mitarbeitenden schaffen. Möchte ich Büros schaffen mit dem Ziel, dass viele ins Büro kommen, wir uns dort treffen und sagen, wir sind ein Büro-First-Unternehmen? Das halte ich für total legitim. Wenn es den Mitarbeitern gefällt, wenn die Infrastruktur so ist, prima. Oder ist es ein Unternehmen, das sagt, wir brauchen die Flexibilität, wir sind ein Remote-Work-Unternehmen und schaffen unsere Strukturen dementsprechend. So, das ist für mich die echte Flexibilität, dass ich als Unternehmen zwischen diesen Modellen aussuchen kann.
Das ist cool, weil das ist auch diese... wir haben ja gar keinen Wettbewerb, ne? Also in dieser Ökosystem-Treffen, Vocation Live war kein Wort über Wettbewerb, sondern eher, wie kann man voneinander lernen, etc. Und dass man sich aber auch begreift und im Workplace-Mix, ne, auch begreift damit, warte mal, es müssen jetzt nicht alle aus den Bergen oder vom Strand aus arbeiten, sondern da gibt's 4, 5 Optionen nebeneinander und viele haben ihre Vorteile für spezifische Use Cases, für spezifische Situationen und dann eben, das ist nämlich das zweite große Thema, Birgit, auch so als Überleitung, warum wir haben heute über rechtliche Rahmenbedingungen und das andere ist das einfach, was ist im Unternehmen kommunikationstechnisch, wie ist unsere Kultur und die Kultur hängt auch mit dem Herzen, nämlich oder der Seele der Wertschöpfung auch zusammen des Unternehmens. Ne? Wenn ich eben Fabrik bin und was mache ich morgen, wie wichtig ist Projektmanagement als Thema bei uns und Projektmanagement läuft halt verteilt gut, aber es braucht halt Vertrauen und deswegen ist wichtig in persona, hybrid, also immer mal wieder zusammenzuarbeiten, finde ich, also aus der Dienstleister- oder auch Service-Startup-Sicht total wichtig zu sagen, nicht mit dem Finger laufen und sagen, nur unsere Lösung ist die richtige, sondern wirklich auch wieder einhaken und sagen, lass uns doch gemeinsam was Spezifisches für dich entwickeln, weil das sagte die Andrea Alvarez von Civi nämlich auch, die machen halt immer Umfragen. Die machen ganz viele Umfragen mit ihrem Team und lassen dann halt auch immer das Team so ein bisschen sagen, in welche Richtung soll es gehen, was brauchen wir, um zu leisten, ne, damit es funktioniert. Und finde ich nochmal eine sehr, sehr gute abschließende Perspektive. Vielen Dank, Tobias.
Sehr gerne.
Birgit.
Ich bin begeistert. Also du siehst mich so ein kleines bisschen sprachlos, auch der Komplexität der Themen.
Jetzt total sprachlos.
Absolut sprachlos.
Ich finde es ganz toll, dass ihr heute in dieser Folge darüber gesprochen habt, dass das thematisiert wurde, auch wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen dazu führt, dass er sagt, okay, das ist schon ganz schön komplex, mich dessen anzunehmen, aber es ist wichtig, ne, was Tobias gesagt hat. Schockstarre hilft uns nicht weiter.
Ja, und das ist eben nur komplex, es ist komplex, wenn man es unstrukturiert angeht. Ne, und insofern wollte ich eher Mut machen als Angst machen, weil diese Politik der kleinen Schritte, die führt hier schon weiter und dann kann man Komplexität schon auch ganz gut rausnehmen.
Aber das ist ja genau das Thema, ich glaube, was total spannend ist, die immer wieder Beispiele dazu, ne? Und dann, also die, wir haben nur kurz miteinander gequatscht, Tobias und ich, gerade weil du bist stehen geblieben, bist eingefroren und hast sprachlos gesagt und dann kam tatsächlich, konntest du nicht weiterreden. Also wir haben den Screenshot quasi, du sagst sprachlos und dann hörst du wirklich auf. Das war echt witzig. Also das, als ob die AI zugehört hat und gesagt hat, die beiden, denen gebe ich jetzt mal einen Joke, ich mache hier mal Stopp. Also das war wirklich witzig. Und ich meine, ich habe jetzt das zweite oder dritte Mal das Thema und ich habe am Anfang immer Angst gehabt, wenn die Unternehmen mich das fragen, ne? Weil ich ja ein anderes Angebot habe. Ich sage, ich kann dir Innovation, ich kann dir Mitarbeiter Glück geben, weil ich selber das spüre, dass das richtig ist. Ich kann dir Attraktivität geben durch eine Rahmenbedingung und durch ein Zusammenbringen von Menschen. Ich kann dir aber das, wenn du die rechtliche Frage stellst, dann werde ich leise. Und das ist selten bei mir, ne? Dann werde ich leise. Und deswegen im Ökosystem zusammenzukommen und das... das war der allererste Schritt, diesen mutigen Schritt zu sagen, man setzt sich mal zusammen, auch zu dem Thema. Das ist ja das, was als Appell auch Tobias sagt. Und das zweite finde ich jetzt wirklich, also ne, Wrap-up ist nicht so schwer, weil, also natürlich kannst du jetzt sagen, ich gehe jetzt durch die Rechtsgebiete und versuche das abzuschließen, das kann man nicht. Aber zu verstehen, welches Thema habe ich denn eigentlich? Also warum will ich es dann wirklich tun, dieses flexible? Nicht für die Marketingagenda, sondern was ist der Use Case, mit dem ich anfangen will? Also den Sachverhalt zu verstehen und dann zu sagen, na, welche Gebiete sind dann eigentlich davon betroffen? Und das dann zu leben und das Feedback einzusammeln von den Mitarbeitenden, ne? Und dann, also von den, oder vom Unternehmen. Wie funktioniert das dann bei uns eigentlich? Und deswegen gehen wir ja jetzt gerade mit sehr, sehr starken Zukunftsarbeitgebern, gehen wir ja in eine Partnerschaft, wo wir sagen, wir gucken uns mal 6 Monate, 12 Monate an, was die Mitarbeitenden dann dazu sagen, dass ihr ihnen dieses Angebot macht. Ne, das ist einfach jetzt, also wir machen jetzt ja die Membership ab 1.7. und sagen, Achtung, jetzt habt ihr die Möglichkeit und ihr braucht als Unternehmen gar nichts dafür zu zahlen. Es geht uns nur darum, dass wir mal testen, wie ist das, wenn die Mitarbeitenden von euch, die ihr sagt, dass Flexibilität wichtig ist, plötzlich, das, also die heftigste Form der Flexibilität, wenn ihr sie anbietet. Ne? Und da merken wir gerade, das ist totales Labor, also es ist totale Experimentierfläche, aber die sich drauf einlassen, werden belohnt von dem Feedback von den Mitarbeitenden. Ne? Und dann, das merken wir gerade, dass das fühlt sich ein bisschen nach 2028 ab und zu an, Tobias. Also ich glaube, da versuchen wir uns dann nämlich manchmal auf Deutschland zu beziehen, nur, ne, um da ein bisschen, oder nur auf ein oder zwei Länder, da wo die schon sind und das über eine Betriebsstättenregelung etc. regeln können. Aber dieses, es kommt bei den Mitarbeitenden an, was wir gerade besprochen haben, dann ist es greifbar. Ne, dann bleibt es nicht Theorie, dann ist es nicht komplex. Nochmal Komplexität. Es ist kompliziert, wenn man sich nie damit beschäftigt hat, aber komplex ist es eigentlich nicht, weil ich sogar verstanden habe jetzt. Nach 2 oder 3 Mal. Aber wie gesagt, der Schlüssel Nummer 1 ist, die richtigen Leute anrufen können.
Ja, geht mir letztlich auch so. Also ich habe ja auch nicht alles Wissen für alle Länder selber gepachtet. Auch ich kann das ja nur im Verbund mit vielen anderen.
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal vielen Dank zu sagen, Tobias. Ich hoffe, dass wir uns auch mal tatsächlich dann auf dem Wasser sehen.
Sehr gerne.
Geht ja jetzt los, die Sommersaison. Das sah da auch alles schon. Also wir haben auch echt richtig guten Wind da das ein oder andere Mal schon gehabt. Und nahezu, es gibt irgendeine Korrelation, die wir nicht wussten, dass viele von unseren Standorten tatsächlich, Birgit, du hast ja schon gesagt, an irgendwelchen Kitesurf-Standorten sind. Also ist jetzt irgendwie witzig, ne, dass da eine gewisse Korrelation dann doch herrscht. Und da hoffen wir, dass wir dich da auch bald mal erleben. Und dann kannst du dir sicher sein, sehen wir uns auf dem Wasser, aber auch abends beim Getränk, weil ich habe noch einige Fragen, die ich dir stellen möchte. Aber vielen Dank.
Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke euch.
Nico, ein spannendes Gespräch war das mit Tobias. Ja, und wir können wirklich hier auch nochmal auf die Shownotes verweisen. Die sind ja immer schön und wichtig. Aber hier in dem Fall gibt es in den Shownotes auch wirklich richtig Content. Es sind Links für euch drin. Es sind diese Inhalte für euch drin, die wir im Podcast besprochen haben. Also schaut da gerne rein. Nico, und damit hast du ja jetzt echt schon wieder einen spannenden Gast gehabt. Und also auch die anderen Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die du im Podcast sprechen kannst, die mit dir in den Austausch gehen. Echt richtig spannend, was dort zu hören ist, hört gerne auch mal in die alten Folgen rein, ob das ein Bodo Jansen ist, ob das Unternehmenseinblicke sind, zum Beispiel von CW. Was erwartet uns denn noch? Hast du schon einen neuen Plan für die nächste Folge?
Also die, was wirklich bei mir jetzt gerade im Kopf los ist, dass wir genau das, was wir gerade heute besprochen haben, jetzt umsetzen. Das wäre cool, wenn wir das in der Folge auch irgendwie auslösen können, dass wir so ein bisschen Mut gemacht haben, was das Thema angeht. Da habe ich selber Lust drauf und werde jetzt auch gleich mit meinem Team nochmal drüber sprechen, wie wir das noch besser rüberbekommen, diesen Mutmachanteil, den der Tobias dabei hatte. Ja, und ansonsten freue ich mich auf den nächsten Podcast, Cliffhanger. Da reden wir über das Thema nochmal aus Unternehmenssicht, weil wir am Anfang ja sehr aus der Mitarbeitenden-Sicht die verschiedenen Themen angeschaut, auch von der Hotelseite oder Regionenseite. Und jetzt kommt nochmal aus der Mitarbeitenden-Sicht, gerade das aus der Unternehmenssicht, das Thema, wenn eine Mobile Work Policy da ist, wie gehe ich damit um? Und Kreativagenturen, Kreativwirtschaft ist eine tolle Branche, wo gerade sehr, sehr viel auch Richtung Remote Work gedacht wird. Und vielleicht gibt es, und das kann ich euch schon versprechen, das ist kein es muss unbedingt alles remote sein Statement, sondern tatsächlich, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, was sind denn die Gründe, warum es dann manchmal eben hundertprozentig ins Büro gehen soll. Und auch damit wollen wir uns auseinandersetzen und das besser verstehen. Und da freue ich mich drauf auf den nächsten Podcast. Der wird mit Tess Göttert von Serviceplan sein.
Großartig. Also reinhören und abonnieren.
Absolut. Danke euch.
Das war der Project Bay Podcast. Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. Wenn du uns regelmäßig hören möchtest, abonniere den Podcast und empfehle uns gerne bei deinen Freunden und Kollegen.